Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Heute sprechen wir beim Content Kompass über die Schere, die immer weiter auseinanderklafft im Online-Marketing, die Reichtumsschere zwischen Agenturinhabern mit Olaf in seinem Anwesen in Portugal und Stefan Thiersch in seinem Keller, wo sich eigentlich nur noch die Frage stellt, wie viele Fahrradhelme liegen da oben auf dem Regal. Außerdem sprechen wir darüber, über Pull und Push im Content-Marketing. Da haben wir heute zwei Mega-Experten hier am Tisch sitzen und wie immer mich mit blöden Fragen und Witzen. Und ihr haltet uns auf der Spur.
Und vor allen Dingen das erste Mal als Videoaufnahme, ne?
Ja, wir hatten so viel Probleme mit unserer Podcast-Software, dass wir jetzt gesagt haben, jetzt machen wir es mit Zoom.
Also, wir können das ein bisschen bashing. Wir haben bisher TriCast genutzt. Vorher hatten wir, was hatten wir vorher?
Das Geile ist, das heißt Cast, nur die scheiß Url.
Also TriCast. Also.
Okay. Jetzt muss ich auf TriCast. Wie kann man, also man muss bitte unbedingt seine Firma mit der richtigen URL benennen, finde ich. TriCast, also oder? Weil das Ding heißt Cast und ich habe im Kopf TriCast heißt das Ding.
Ich auch. Ach so, okay, ja gut. Aber wie gesagt, ja. TriCast, ihr müsst besser werden, weil sonst werden wir euch nicht mehr nutzen und wir werden Zoom wie jetzt gerade nutzen. Ja. Also bemüht euch etwas.
Aber sag mal, dieses Cast, TriCast, whatsoever, das ist aber immer ohne Video, oder? Wenn ihr jetzt immer hier so mit coolen Leuten coole, sympathische Videos machen wollt, dann müsst ihr ja was anderes nehmen.
Ja, also jetzt, wo Olaf diesen tollen Bildhintergrund hat, würde ich sagen, wir machen einfach immer Videos. Weil dieser Blick, dieser mediterrane, wie man das nennt, man sieht ja wirklich...
Die Treppe in den Westflügel.
Ja, ja. Also ich könnte die ganze Zeit, ich würde am liebsten nur auf den Olaf schalten.
Und dazu noch die Sonne, die portugiesische Sonne, die hier meinen Körper streichelt.
Genau, wir haben gerade schon gesagt, ich habe hier mein schönes LED-Licht und Stefan hat noch ein schöneres Licht. Ja? Da hätte ich mich beim Proben gerade fast an meinem Apfel verschluckt vor Lachen.
Salute.
Jetzt klappt es nicht nochmal. Prost.
Neon.
Ja, super. Wollen wir erwähnen, dass Stefan auch Sponsor dieser Sendung ist oder schneiden
auf
wir
das jeden Fall. Ja? Vielleicht können wir Stefan ist unser erster.
Wissen ja alle.
Unser erster Content Kompass Sponsor mit seiner Firma Kresse und Discher. Vielleicht ist es eine perfekte Überleitung dazu. Stefan, was machst du? Du warst ja schon mal zu Gast bei uns in einer früheren Content Kompass Folge. Was machst du bei Kresse und Discher und was macht ihr bei Kresse und Discher? Und vielleicht auch kurz nochmal, vielleicht aus deinen direkten Worten, warum du uns unterstützt mit den Content Kompass mit Kresse und Discher als Sponsor.
Jo, sehr gerne. Ich musste selber mal nachgucken. In der vierten Folge oder sowas. Hat mich sehr gefreut damals, dass ihr direkt an mich gedacht habt. Kresse und Discher wir feiern dieses Jahr 30-jähriges Bestehen. Ich bin seit 9 Jahren dabei, bin dort mittlerweile Teilhaber. Wir sind 6 Gesellschafter, alle arbeiten im Unternehmen, also inhabergeführte Agentur für Content Marketing mit Hauptsitz in Offenburg. Ende des Jahres werden ungefähr 60 Leute sein. Wow. Und 5 davon in Eschborn. Am 1. Oktober beziehen wir unsere neue Räumlichkeiten in Eschborn. Das ist sehr cool. Wir sind da im 7. Stock eines 6-stöckigen Hochhauses. Wo oben ist so ein Hütchen drauf, wo so ein bisschen so Lifttechnik drin ist und wo die Concierges immer Kaffee trinken und so. Und da wurde ein Teil, wo Gerümpel war, wurde jetzt ausgebaut und das ist unser Büro. Also das ist so ganz konspirativ. Da fährt man in den 6. Stock und dann geht man über die Feuerleiter und dann haben wir ein riesen Dachterrassending und so. Und dann gehen wir da bei uns rein und dann haben wir da auf dem Dach dieses Büro
mit. Also ich kann mir das nur ganz vorstellen mit deinem aktuellen Hintergrund.
Ja, das nehme ich alles
mit. Egal mit den Fahrradhelmen.
Ja.
Aber das ist dann ein richtiger Think Tank, oder? Sozusagen. Also ihr seid da in so einer kleinen Kapsel zu 5 dann drinnen. Und in der Mitte läuft der Aufzugmotor.
Ja, ja, genau. Also sowas wie hier jetzt so Aufnahmen kann man da nicht machen, ja, weil da immer der Lift drauf und runter fährt.
Okay. Aber warum habt ihr in Eschweil das Büro wegen dem Flughafen
Eschborn.
Dort? Eschborn. Wegen dem Flughafen dort? Oder,
Nee, das ist im Grunde Frankfurt. Also wir haben halt gesucht und eine Location und das ist auf der Stadtgrenze zu Frankfurt. Also das ist halt Eschborn, ja.
So ein Industrieableger.
Eine Bürostadt, das ist so eine richtige Bürostadt. Da ist so ein Büroturm nach neben dem anderen. Alles so verglaste Bürotürme, ja. So.
Okay, aber ohne Kundenverkehr dann, sondern ihr habt dann von dort aus euren Startpunkt, wo ihr Leute.
Nein, da kommen Kunden hin. Die eiskalt, die müssen die Feuerleiter hoch, da hilft nichts. Ja. Nein, das klingt so verwegen, das ist schon cool. Ja.
Also, das ist dann Pull, oder? Wenn man den Kunden an der Krawatte noch hochzieht über die Feuertreppe, dass der reinkommt, genau. Das ist dann Pull-Marketing.
Pull-Communication, inbound ist das.
Ja, inbound. Ja. Das Bild vergessen unsere Zuhörer nie wieder. Und unsere Zuschauer.
Jetzt. Zuschauer, ja, genau.
Toll. In ganz wenigen Worten, vielleicht für alle, die Pull und Push noch nie gehört haben, vielleicht sind da welche dabei. Wie definiert ihr das bei euch, Stefan? Pull und Push?
Also wir machen ja Content Marketing. So, das ist ein weites Feld und das ist. Wir hatten es vorhin beim Warm-up ja so ein bisschen, wie erkläre ich jemandem, was überhaupt Content-Marketing ist? Also das ist irgendwas mit Content erstellen und dann muss ja auch jemand lesen oder sehen oder hören und so. Und das da muss man tunlichst auch für sorgen und das heißt dann Distribution. Ja? Und wie schaffe ich das, dass mein Content-Piece an den richtigen Seher, Hörer, Leser gerät? Das mache ich entweder, indem ich es ihm hinschiebe, ja, Push, ja, oder indem ich ihn zu mir herziehe, Pull. Ja, und das sind halt im Grunde die beiden Distributionsprinzipien, mit denen ich überhaupt nur Content verteilen kann. Entweder ich ziehe mir jemanden hin und stupp ihn mit der Nase drauf oder ich schiebe ihm das Content-Piece unter die Nase, Push und Pull.
Okay.
Ich muss kurz, ich glaube, Stefan und ich gerade bei dem Thema inspirieren uns gegenseitig gefühlt immer, weil wir beschäftigen uns, ich glaube, los ging das bei dir so mit dem Push und Pull. Du hast mich übrigens auch auf dieses Thema irgendwie, du hast da nach unserem, ich habe bei euch ja einen SEO-Workshop, glaube ich, gegeben, ja. Vor 20 Jahren.
Ja.
Und ich glaube, danach.
Sehr cool übrigens, kann ich jedem empfehlen.
Okay. Viel gebracht. Danach, danke. Kurz danach kamst du mit diesem Push- und Pull-Thema irgendwie rein in Bezug auf Content Marketing und hast mich damit so ein bisschen abgeholt. Dann habe ich das für mich in meinen Kämmerlein irgendwie mich auch weiterentwickelt. Du hast da dich mit weiterentwickelt. Damals wart ihr noch so ein bisschen bei der Core-Story, glaube ich, so als Zentrum, zentrales Element, wenn ihr Content-Marketing macht. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr bei der Agentur auch so mit Blick auf die Customer-Journey da immer mehr auch auf diese Distribution geht, weil das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Du kannst entweder die Distribution oder sagen wir das Push- und Pull-Thema so ein bisschen ins, oder die Customer-Journey vielleicht auch ins Zentrum tun, wenn du Content-Marketing machst, oder du kannst die Core-Story irgendwie so ein bisschen ins Zentrum tun. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei euch da so ein Switch stattgefunden hat. Sehe ich das richtig so? Und
Jein. Also das ist ja nicht ein Switch. Also ich freue mich, dass ich dich auch mal inspirieren kann. Ja? Wir kommen ja tatsächlich aus dem Corporate Publishing, wie man ja unschwer, wenn ich sage, uns gibt es seit 30 Jahren gibt es kein Content Marketing. Ja, also das, wir kommen aus dem Corporate Publishing, klassisch aus dem Print. Wir machen es jetzt seit 10 oder 11 Jahren, machen wir irgendwie Facebook noch dazu.
Ja. Macht ja auch viel Lektorat, gell?
Wir machen viel Lektorat, ja.
Ja.
Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, wenn man das in dem in diesen Vier-Felder-Matrix der Boston Consulting Group fassen würde, dann ist das Feld links unten. Also das wird immer weniger. Mhm. Ja. Ist immer die Margen gehen zurück und es wird immer weniger. Das Qualitätsbewusstsein geht zurück und Verlage zahlen da auch immer weniger und Kunden zahlen immer weniger für diesen Qualitätssicherungsschritt. Das ist, finde ich, bedauerlich, aber das hilft ja nichts. Ne?
Es hat was, glaube ich, mit dem schnelllebigen Konsum im Internet auch zu tun, ne? Online zu tun.
Auch, ja. Aber das ist natürlich, gilt auch für Printtitel. Also wir haben Lektorat für viele Printtitel auch von großen Verlagen gemacht.
Ja? Ja, aber da ist es ja auch irreversibel. Wenn das Ding gedruckt ist, ist es gedruckt. Im Internet kannst du halt schnell mal einen Rechtschreibfehler etc. nachkorrigieren. In einem Buch oder in einem Magazin geht es halt nicht. Ne?
Ja, ich kriege da schnell so eine kulturpessimistische Melancholie, wenn man über sowas spricht. Ja, aber es hilft halt alles nichts. Ja, also es gibt auch immer weniger Beschwerden von Lesern, wenn Fehler in Magazinen sind. Also die Leute achten da weniger drauf, merken das weniger, haben weniger Sprachgefühl und sowas. Also das ist ein aussterbendes Genre irgendwie.
Ja, man muss halt immer mehr veröffentlichen oder ich weiß nicht, ob man das muss, aber es wird ja immer effizienter alles produziert, nicht nur in Automobilfabriken, sondern auch im Marketing oder im Journalismus, auch im Journalismus. Und das muss halt alles effizienter laufen und mit weniger Kosten, damit die Unternehmen wachsen können. Die müssen ja jedes Jahr wachsen. Und deswegen wird eben an solchen Qualitätspunkten
gespart. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, das ist die eine Seite, aber auch was Stefan angesprochen hat, die Konsumentenseite ist halt nicht mehr so an. Nach meiner Meinung, da gibt es immer zwischendrin noch wen, der guckt. Ich kriege auch ab und zu noch eine Nachricht, hier, da ist ein Rechtschreibfehler oder so. Aber die Leute, gefühlt, werden immer weniger, die da so Wert drauf legen.
Irgendwie. Also, aber ehrlich gesagt, wenn ich Fehler finde, denke ich mir, habt ihr sauber gearbeitet. Aber ich beschwere mich da nicht, weil ich weiß ja, was gemeint ist.
Aber guck mal, mit deiner These, ich meine, jetzt verzetteln wir uns ein bisschen, aber lass mich den einen Punkt noch an. Ja. Mit deiner These, ja, das ist der Menge geschuldet, ja, und dem Output, der da raus muss. Es ist ja so, die Menge geht ja runter. Wenn wir über Printjournalismus sprechen und über die Anzahl von gedruckten Heften, die da rausgeht, die goldenen Jahre der großen Verlage, wo das da dreispurig die Berge hochgeflossen ist, die Geldströme, das ist ja vorbei, ja.
Also, dreispurig die Berge, ja.
Die machen jetzt, wenn du ein Hundemagazin hast, dann kaufen die einen Hersteller von Hundenahrung und nehmen das Magazin als Corporate Publishing-Titel, um Hundefutter zu verkaufen, weil du von den Magazinerträgen im Grunde nicht mehr leben kannst. Weißt du, so funktioniert das ja mittlerweile immer häufiger. Ja? Und da ist die sparen einfach, um aus der Marge noch was rauszuholen. Ja? Also das ist nicht immer mehr, sondern es wird immer weniger und in dem Zuge wird gespart. Also nicht im Zuge von Hochfahren und Profitmaximierung, sondern im Grunde von Schadenminimierung. Ja?
Also meinst du, man kann ich denke mal, wahrscheinlich ist es beides. Man spart als Unternehmen natürlich da, wo man sparen kann und muss, aber auf der anderen Seite sind die Leute oder ja, wir alle irgendwie weniger und weniger bereit, 7 Euro für ein Heft hinzulegen oder für irgendeine Digitalausgabe viel Geld zu bezahlen und dann ist auch weniger Geld da, um das anständig zu produzieren, oder?
Ja, so, genau.
Okay. Wie kriegen wir jetzt den Bogen zu Pull und Pull?
Ich würde da gerne
einsteigen. Lass uns doch mal ganz einmal konkret, nur als Beispiel, weil wir haben jetzt sehr abstrakt noch gesprochen. SEO ist Pull. Da veröffentliche ich was und hol die Leute zu mir, die jetzt weiß ich nicht, ob ich aufs Mikrofon und auf die Kamera schaue, die nach mir suchen. Beides, okay. Ja. Und Push wäre dann, Olaf, korrigier mich, ich liege sicher falsch, eine Google Ad, weil da, nee, das wäre auch noch Pull, weil suchen wir die Leute. Facebook-Werbung wäre dann Push.
Oder? Also du, man muss grundsätzlich ja zwischen Kanälen und dem Content an sich unterscheiden. Du hast die Distributionskanäle, wie es Stefan ja auch schon gesagt hast, und du hast das Thema des Contents. Und du kannst natürlich und da geht ja, wollen wir auch so ein bisschen hin und drüber heute auch viel sprechen, denke ich, das Thema gibt vor, welcher Kanal der richtige ist, weil du brauchst für ein Thema, was kein Pull hat, keinen Pull-Kanal anzusteuern oder damit das zu distribuieren und umgekehrt, ja, also wenn du ein Thema besetzen willst, was kein Pull hat, dann brauchst du es auch nicht über einen Pull-Kanal zu distribuieren.
Aber was ist ein Thema mit, was wäre für euch ein Thema mit Pull? Was mehr Aufmerksamkeit erzeugt als irgendwie irgendwelche langweiligen Regeln oder was ist ein
Pull? Stefan, willst du?
Ein Thema mit Pull, also ein klassisches
Pull-Thema, ja.
Also ja. gibt 1000 Search, so viele, dass mir keine einfallen. Ja?
Also ich sag mal ein Thema wie, wenn du kannst einfach gucken, und da sind wir vielleicht schon bei der Frage, wie identifiziert man überhaupt Push und Pull? Also ein Thema, was hohes Suchvolumen hat, also die Keywords, die dazu gehören zu dem Thema. Du hast ja ein Thema und Keyword-Cluster, was dazu gehört. Und ein Thema, was viel Suchvolumen bei Google zum Beispiel hat, hat offensichtlich viel Pull.
Mhm. Ja, und wenn du dann noch das Glück hast und es gibt wenig Wettbewerb dazu, ja, dann hast du vielleicht ein typisches Pull-Thema. Das ist ja so eine Art Checkliste, die man im Kopf durchgeht. Ja,
ja, stellen wir dir doch mal auf.
Lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, okay, bevor wir da hinkommen, ja, weil der Olaf hat eine kluge Frage gestellt, indem er vorhin gesagt hat, ihr kommt mal von der Core-Story, das war mal irgendwie so ein Ding, ja, und jetzt sieht das alles ein bisschen mehr nach Richtung Performance aus oder so. Ich weiß nicht, wie du es formulierst. Nee,
Distribution.
Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, um auch zu der Frage zu kommen. Du brauchst ja im Grunde, wir kommen aus dem Corporate Publishing. Das heißt, du hast irgendwie das Mindset, dass das erstmal nur schwer messbar ist, was du machst. Also Corporate Publishing ist ja irgendwie, entweder du hast bestehende Kunden und betreibst da irgendwie Retention, irgendwie Kundenpflege, machst ein Kundenmagazin, das bekommen die und so, willst dir die gewogen halten. Das ist im weitesten Sinne alles Markenarbeit. Entweder für bestehende Kunden oder für Kunden, die es mal werden sollen. Das ist Image, das ist Marke, das ist so im Wesentlichen. Ja. Und da kommen wir her. Und so haben wir auch Content-Marketing, als wir dann den Weg der Digitalisierung gegangen sind, haben wir auch Content-Marketing so betrieben. Ja. Also, dass wir halt gesagt haben, und diese Sichtweise ist ja heute noch sehr verbreitet, dass man sagt, Content-Marketing ist ja eigentlich nichts mit Funnel und so. Ne? Der wirst du auch noch häufiger begegnen, Olaf, dieser Sichtweise. Ich meine, Content-Marketing sind doch eigentlich die Sachen, die sind so top-of-funnel irgendwie. Das sind die ganzen Image-Themen.
Das hängt davon ab, wie man Content definiert. Das habe ich ja immer anders definiert. Für mich war Content halt nicht nur Ratgeber-Themen. Ne? Also,
so ist es. Aber es gibt ja auch also geschätzte Kollegen von uns, die ja auch eher immer, wenn die von Content-Marketing sprechen, eher diese Top-of-Funnel-Themen meinen. Und im Moment, wo das dann losgeht Richtung Lead, das ist ja irgendwie Online-Marketing. Ja, das ist ja eigentlich nicht Content. Content ist journalistische, wir würden sagen, Top-of-Funnel.
Top-of-Funnel, also ich mache was, um erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Ja, Aufmerksamkeit und vielleicht auch für einzelne Themen, genau. Und ich würde sagen, immer so Markenkommunikation, ja, die ganzen Dinge, die irgendwie um das Thema Marke gehen. Das verwischt sich ja dann manchmal so ein bisschen, weil das ja im Grunde, wenn du Bottom of Funnel im Bestand hast, du dann wieder ähnliche Themen, wie du sie im Grunde Top of Funnel hast.
Also Markenkommunikation ist doch im Endeffekt alles, um eine Marke zu positionieren. Ob ich die Marke jetzt für ein Thema positioniere oder für ein Produkt, ist eigentlich das Gleiche, und deswegen ist beides für mich Markenkommunikation, ob es nur Top of Funnel oder Middle of Funnel ist. Ne?
Ja. Okay, ja, also Kresse Discher ist Marktführer in Content Marketing. Das wäre ein klassisches Push-Thema, das pushe ich raus und will, dass meine Leute diese Botschaft, dass meine Zielgruppe...
Nee, umgekehrt. Du denkst ja nutzerzentriert. Und wenn du nutzerzentriert denkst, dann willst du Kresse und Discher für das Thema Content-Marketing positionieren. Und das machst du zum Beispiel, indem du für Content-Marketing-Themen gefunden wirst. Dann bedienst du dich einer Pull-Nachfrage, die zum Beispiel für ein Thema wie, wenn du willst dich für das Thema Content-Strategie oder Content-Marketing-Strategie positionieren, wie positionierst du dich? Indem du ziemlich oft die Marke Kresse und Discher zusammenbringst mit diesen Themen, für die du dich positionieren willst. Und je öfter du in diesem Kontext auftauchst, desto mehr positionierst du deine Marke in diesen Themenbereichen.
Ich dachte, ihr hättet vorhin Pull so definiert, wenn es eine hohe Nachfrage danach gibt. Yeah. Also ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten oder keine Agentur der Welt, aber es gibt nicht eine Million Leute, die sagen, ich will unbedingt bei dieser Agentur Kunde werden, sondern die Leute haben im Kopf, ich will Content-Marketing machen. Und wenn ich sage, hier, ich habe ein Editorial, Werbeartikel über Kresse und Discher und den veröffentliche ich, was weiß ich wo, bei semdeutschland.de als Editorial, dann ist das doch Push-Content und nicht Pull, oder?
Das wäre Push in dem Sinne. Okay. Es sei denn, der rankt für ein Thema, was gesucht wird.
Ja, das, okay.
Dein Beispiel ist so Push-Pull eigentlich, ne?
Okay, Push.
Push kann Push-Pull. Und es gibt übrigens auch, es gibt kein reines Pull. Du kannst natürlich ein Pull-Thema auch immer Push auch supporten, aber es gibt durchaus Themen, die nur Push sind und nicht Pull sind. Ne? Das ist wichtig, weil Push, es gibt kein Push, kein Pull ohne Push, aber es gibt durchaus Push ohne Pull.
Die Sache ist ja auch die, wenn du kommst jetzt immer da so rein, ja, du legst den Finger immer gleich auf das Push und Pull, Guido, ist ja richtig, aber ich hätte gerne mal diesen, vielleicht versteht man es besser, wenn man diesen Gedanken nochmal kommt, dann sagst so, du kommst dann, wenn du eigentlich erstmal nur journalistisch arbeitest und nicht aus der digitalen Welt, dann arbeitest du an der Story.
Ja. Ja.
Deshalb ist es aber für uns auch das anfänglich sehr sehr nah, diese Einstellung, diese Story first. Ja, und das bleibe ich auch immer noch so dabei vom Prinzip her. Da sagst du, musst ja wissen, wenn ich Content Marketing über verschiedene Kanäle betreibe und da sind viele Akteure dran und sowas, dann muss ich die gleiche Geschichte erzählen. Dann muss ich, da kann nicht jeder, der Social Media versteht es aber so und bei Instagram läuft das und im Blog das, im Magazin steht was anderes. Dann brauche ich eine gemeinsame Geschichte, einen gemeinsamen inhaltlichen, gemeinsamen Nenner und die muss mal entwickelt werden. So. Und die kann ich dann praktisch immer fein, granularer bis auf den Beitrag runterbrechen und das mache ich in meiner Themenplanung und dann wird das eben entsprechend distribuiert. Deshalb ist dieses Thema Core Story, das ist das Thema Core Story, ja, das ist die Geschichte, die über allem steht, ja. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ja. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wir haben halt gesehen, dass es nicht hilft, wenn man immer drüber spricht, Content Marketing ist ja nutzerzentriert und sowas, und es geht dabei immer um Story first, also jede einzelne Story, die ich mir überlege, da überlege ich mir erst die Story und dann gucke ich, wie ich die auf dem Kanal spiele und dann, der Kanal kommt ganz am Schluss, ja, erst nach der Story. Und da würde ich sagen, das ist, eigentlich funktionieren wir so mittlerweile gar nicht mehr. Ja, also du, wenn du eine Themenidee hast, dann weißt du mittlerweile schon, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, hast du schon das Gespür dafür, ob du so eine Story, die Beiträge, die diese Story erzählen, ob du die pushen musst, ja, oder ob das vielleicht ein Sinn sein könnte, sorry, bei mir krieg das hier nicht ausgestellt. Oder ob das ein Potenzial hat für Search.
Ja? Ich darf kurz nochmal ergänzen, die Core Story bestimmt eigentlich oder legt fest, dass deine Touchpoints relativ konsistent einer Story folgen. Dass also nicht bei dem Touchpoint, dem ersten Touchpoint das erzählt wird, beim zweiten Touchpoint das erzählt wird und das irgendwie im Widerspruch zueinander steht, weil das macht dir deine gesamte Customer Journey kaputt im Endeffekt. Und das ist, die Core Story ist dafür da, dass die Konsistenz bei den Touchpoints gewährleistet ist. Die Distribution ist nachher wichtig, die zu verstehen, weil du ja die Story alleine bringt deinen Inhalt nicht an die Leser oder an die Konsumenten. Das macht die Distribution. Genau. Und die Core Story im Endeffekt garantiert die Konsistenz der Touchpoints. Die Distribution sorgt dafür, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit deinem Inhalt präsent bist.
Genau.
Okay, also wenn ich euch jetzt richtig verstehe, geht es darum, mal, ob man jetzt am Anfang so eine Core-Story für sich definiert hat, ist wahrscheinlich, ist irgendwie, ja, das hat viel mit der Zielgruppe zu tun, ne? Also, wen sprechen wir überhaupt an und worum geht's, warum sollten überhaupt Kunde werden?
Also Core-Story, da haben wir im Grunde immer drei Elemente für die Core-Story. Das ist, wen erzählen wir das, was wollen wir, was sind unsere Ziele und was von der Marke mit ein? Also nicht nur user-zentriert, also was will der Kunde wissen? Klar, ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich markengerecht kommuniziere. Also wer bin ich eigentlich? Ich kommuniziere ja nicht als Stefan Thiersch, ich kommuniziere ja als Edeka in unserem Fall oder als Nike oder sowas. Ja? Und das muss ich ja, diese Markenperson muss ja da Einfluss nehmen. Und daraus wird eine Geschichte gebaut, aus den Zielen, dem, was der Kunde wissen will und der Marke sozusagen. Okay.
Und dann muss ich jetzt Content-Marketer, wie ihr seid und eure Kollegen, verstehen oder wissen, spüren, messen, ist das jetzt ein Pull oder ist das ein Push-Thema oder ist es beides? Und welche Maßnahmen ergreife ich, oder?
Genau. Also der Witz ist ja der, ich habe das immer die ganze Zeit schon im Hinter, im Hinterkopf gehabt. Und als wir so praktisch aus diesem Bereich Corporate Publishing und erste Top-of-Funnel-Content-Marketing irgendwie herausgetreten und herausentwickelt haben, das war der Zeitpunkt, als auch der Olaf bei uns war und wir da viel gelernt haben, ist mir das irgendwie klar geworden, dass mit der Distribution, wir haben damals ja viel über SEO gesprochen, darum ging das ja, ne? Aber dass das damit natürlich nicht getan ist. Wir machen auf der anderen Seite viel Social Media, viel auf Facebook sowas, wo wir die ganze Zeit auch schon Facebook für PPC Dinge halt veranstalten, ja. Mhm. Aber das muss natürlich in ein Content-Marketing-Konzept, in eine Strategie integriert werden. Ja, da kannst du nicht da irgendwie auf dem Kanal irgendwas machen, sondern das muss natürlich innerhalb dieser Kurse und innerhalb dieser Dinge reinpassen. Mhm. Und dann unterrichte ich an der Hochschule, ich mache so Social Media Akademie-Kurse und ich unterrichte an der Hochschule Darmstadt Content Marketing. Und dann ist man ja immer gezwungen, der Olaf unterrichtet, glaube ich, auch. Das ist eine lehrreiche Sache.
Ich hab's aufgegeben inzwischen. Hast du aufgegeben,
ja. Der unterrichtet also, nur noch mich.
Tausende von Leuten, die euch hier zuhören. Ja. Die Sache ist ja die, man zwingt sich dadurch ja immer erstmal aktuell zu sein, ja, dass auch immer alles drin ist und dann halt auch zum systematischen Denken, ja, weil sonst arbeitet man halt immer nur und brät das nur mit seinen Kunden und sowas. Man ist dann gezwungen, nochmal rauszukommen und sich das nochmal anzugucken. Ja, wenn du dann drauf guckst, dann sagst du, warum erzähle ich denen eigentlich Story first? Ja, weil eigentlich stimmt es nicht. Ich habe immer noch ein Fragezeichen dran. Wie funktioniere ich eigentlich? Wie denke ich eigentlich? Und ich denke eigentlich nicht Story first. Das ist vielleicht so Themenfeld, Themenrichtung irgendwie. Und dann überlege ich mir, hat das überhaupt einen Sinn? Haben wir da, wenn wir so ein Thema spielen würden, wie würden wir es denn distribuieren? Und hätten wir damit überhaupt eine Chance im Search? Ohne
Ich habe ein gutes Beispiel, weil uns das immer, es ist hier gerade sehr up-to-date, Nachhaltigkeitsthemen zu,
jawohl,
zu sich für Nachhaltigkeitsthemen für präsentieren. Ja, und ja, ich glaube, dir, Stefan, läuft das auch immer über den Weg. Und die meisten Nachhaltigkeitsthemen sind keine Pull-Themen, weil es sind PR-Themen. Absolut. Das sind PR-Themen, die du aktiv per Push raus tragen musst, per Outreach meinetwegen, per Paid meinetwegen auch, dass du da aktiv rausgehst, um deine Marke dich mit so einem Nachhaltigkeitsimage halt zu versorgen. Und weil die meisten Nachhaltigkeitsthemen sind nicht Pull. Und da stehen wir dann halt oft, wenn der Kunde dann kommt, ja, mit und eine SEO-Anfrage bei uns eigentlich platziert, die einen Pull bedarf. Und dann mit so Nachhaltigkeitsthemen um die Ecke kommt, dann sagen wir, schwierig, weil für das Thema Mikroplastik, da jetzt auf Pull-Themen zu setzen, schwierig so. Das ist vielleicht nicht so das beste SEO-Thema irgendwie. Ja,
also super Beispiel. Das ist auch, hat uns auch da ganz, ganz massiv. Wir hatten die Anfrage, ein Nachhaltigkeitsportal einzurichten und wir wurden dann auch gefragt, wie wir den Traffic einschätzen. Ja, und dann das konnten wir sehr genau machen. Ja, weil wir gesagt haben, ihr habt keinen Search-Traffic, ja. Mit allen Traffic werden wir kaufen. Wir rechnen mit einem CPC von, was weiß ich, 40 Cent irgendwas, ja, 20. So, da können wir sagen, also beim Einsatz von so und so viel wirst du so und so viel Traffic haben, können wir dir ziemlich genau sagen. Und das ist nämlich genau das Ding. Es sucht keiner.
Mikroplastik, ja? Aber Mikroplastik ist doch so ein...
Ja, aber da kommst du nicht rein. Die Frage ist ja immer, was will dein Kunde verkaufen? Also jemand, der sich nach Mikroplastik erkundigen will, ja. Der geht dann zu Utopia, ja, und oder zu Greenpeace oder sowas, aber nicht zu dem Hersteller deines Dämmstoffs, der da an der Wand hängt oder sowas.
Ja. Weil der Dämmstoff Mikroplastik arm ist, kaufe ich mir jetzt, obwohl ich gar keinen Podcast aufnehme, Dämmstoff auf einmal.
Und das ist so ganz zentral und da muss eigentlich bevor man sogar eine Agentur sucht, muss man als Unternehmen, muss man überlegen, ist dieses Thema, für das ich meine Marke positionieren will, ist es Push oder Pull? Weil dann, wenn ich das weiß, kann ich sagen, ich brauche eine SEO-Agentur, ich brauche eine Paid SEA-Agentur, ich brauche eher eine PR-Agentur, ich brauche eher, dann weiß ich, was ich brauche, um überhaupt dieses an den Markt zu bekommen. Genau. So. Und deshalb ist dieses Push- und Pull-Thema halt so wahnsinnig elementar zu betrachten, bevor ich überhaupt erste Schritte in der Umsetzung gehe, ja. um mir irgendwie einen Dienstleister zu suchen oder mir Leute einzustellen oder was weiß ich nicht was.
Das ist jetzt ein drastisches Beispiel, was du gerade hast, Olaf. Mhm. Aber das stimmt natürlich auch, ja. Ich hätte jetzt eher, man kann es ja in so einem Content-Kosmos sehen, ja. Wir haben es auch schon geschafft, bei Nachhaltigkeitsthemen dann praktisch einen Workaround zu finden, ja. So, dass man praktisch über Warenkunde dahin kommt, ja. Dass man sagt so, ich werde jetzt den Kunden nicht nennen, aber nehmen wir mal Brot, ja. Das ist jetzt ein besonders nachhaltiger Hersteller von Brot angenommen, ja. Dann kannst du halt versuchen, dann schon ein bisschen Pull aufzubauen, indem du warenkundliche Dinge erklärst, wo dann halt Nachhaltigkeit mitschwingt.
Oder Backrezepte.
Ja, und die verschiedenen Kornarten und Winterweizen und Sommerweizen. Und dann machst du dabei halt immer, dass der halt auch, was dein Unternehmen jetzt tut, um den besonders ökologisch dann Brot zu erzeugen.
Oder so ein Glossar wäre immer auch in dem Fall
Pull. Glossar, genau. Irgendwie so. Das ist dann halt. Aber das ist halt eine strategische Entscheidung, ja. Also wie will ich es machen, ja? Will ich jetzt sagen, mein Unternehmen ist besonders nachhaltig und pushe Nachhaltigkeitsthemen, das ist ein PR-Thema, wie der Olaf sagt, ja. Oder entscheide ich mich tatsächlich über diesen Weg, über einen Workaround praktisch von hinten durch die Brust ins Auge sowas zu platzieren und dann immer wissend, in so einem Bereich habe ich unter Umständen einen riesen Wettbewerb, ja, und bin da noch nicht mal wirklich auf den Punkt.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allem kleinere Unternehmen da oft ein bisschen Pull-Push blind sind. Also so wie ich oft ja, mit unserem Textanalyse-Tool denke, die ganze Welt beschäftigt sich mit Verständlichkeit von Texten. Ich glaube, das unterschätzt man leicht. Ne? Wenn man da keine Agentur hat oder jemanden, der einen berät, dann hat man das selbst, wenn man den ganzen Tag Marketing für seine Firma macht, vielleicht gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ist es eigentlich ein Push- oder ein Pull-Thema, was ich hier rausbringen will?
Ja, aber du kannst natürlich Pull-Themen, du kannst Pull-Themen ja finden, die sind halt ein bisschen weiter weg eventuell, wo du dann die Brücke schlagen kannst zu deinem, zu deinem eigentlichen Kernthema oder zu deinem Produkt sogar.
Okay. Also ein ganz großes Learning von mir war jetzt mit euch zwei Grad, ich habe wirklich nur an Kanälen bisher gedacht. Push, Pull. Google SEO ist Pull, Facebook-Werbung ist Push. So habe ich bisher funktioniert. Und jetzt habe ich dieses Ding drin, es gibt auch Push- und Pull-Content und ich muss vor allem erstmal schauen, ja, was ist meine Story, mein Thema? Ist das eher Push oder ist das eher Pull? Oder?
Da geht's ja, los. Ja. Story ist, glaube ich, was anderes als Thema. Vielleicht gehst du da nochmal drauf ein.
Ja, trennen wir das nochmal, ja.
Ja, also jetzt mal, das ist jetzt eine Nomenklatur, wie wir die benutzen, ja. Wir sagen halt, es gibt die Core-Story, die besteht im Grunde aus Themenfeldern, so nennen wir das, ja, so Themenfelder. Wenn du jetzt sagst, die Core-Story eines Reisemobilherstellers, die ist unterwegs und dennoch zu Hause, ja, und dann gesagt, ja, dann ist das Themenfeld vielleicht Reise, Familie, ja, zu Hause ist irgendwie das so Familie, ja. Und vielleicht ist es noch irgendwie Technik, weil dieses unterwegs wird irgendwie durch eine Technik ermöglicht. Dann habe ich so irgendwie drei Themenfelder, jetzt mal nur so hingeworfen gerade, ja. Das nennt man Themenfelder. Darunter kommen dann die Themen. Also das machen wir dann Redaktionssitzung und was für Themen spielen wir denn im nächsten Quartal? Und dann so beim Thema Familie kann man ja mal reisen allein oder mit Kindern oder mit Hund. Ja, also das ist ein Riesenthema. Du kannst auf dem Wohnmobil kannst du dein Tier mitnehmen, ist eine tolle Sache. Also da kann man richtig auch mal mehrere Stories zu machen, ja, wie das geht mit den Tieren und so. Das heißt, die Story kommt dann unter dem Thema. Also die Story ist dann schon konkret das, wo der Journalist einsteigt, das Recherchieren, wo der anfängt, das zu erzählen. Das macht er dann typischerweise mit mehreren Beiträgen.
Aber die Core-Story war da vor der
Core-Story ist so ein Ding oben drüber.
Ja,
die Core-Story ist unterwegs und trotzdem zu Hause. Aber die Story, das ist das, was du diese Woche in deinem Blog schreibst.
Okay,
also ja, das ist nicht die Core-Story, sondern die Core-Story ergibt sich aus all dem, was du machst in den nächsten Jahren, ergibt sich die Core-Story, wenn du es richtig machst.
Also die Core-Story ist eng auch mit dem Markenkern, glaube ich, verbunden.
Genau.
Das übrigens, da muss ich kurz einbringen, das unterscheidet halt, da sieht man ganz klar von der Denke her, wenn man unsere beiden Agenturen Aufgesang und Kresse und Discher gegenüberstellt, aus welcher Ecke wir, unterschiedlichen Ecken wir eigentlich kommen. Das Schöne ist aber dadurch, dass wir uns gegenseitig, Stefan und ich, immer so inspirieren, weil er eher aus dieser Markendenke kommt. Und ich komme eher aus dieser doch eher Performance-Kanal-Denke irgendwie. Und also aus der Distributionsdenke im Endeffekt. So. Und das ergänzt sich immer ganz schön. Und ich sehe ja, über die total. Jahre jetzt, wie Stefan und ich sich immer weiter aufeinander zubewegen irgendwie ja. von der Denke. Und das macht halt echt Spaß so.
Ja, ja. Das macht es absolut rund. Ja. Mhm. Also ich habe da wirklich viel, viel von dir gelernt. Auch da, ich habe ja dein Premium-Content-Abo auch, ja. Ja, nein, das bringt mich wirklich weiter. Du darfst ja nicht stehen bleiben, du darfst ja nicht sagen, so, ah, wir sind jetzt die, wir verstehen die Marken und wir bringen euren Content markengerecht über alle Kanäle und so, ist ja gut, ja. Aber das reicht halt nicht.
Und das ist halt das Schöne, und das sage ich ja auch immer, Performance und Branding sollten nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden, weil es zusammengehört. Und dieses Trennen, was viele Unternehmen halt immer noch machen, ist nicht mehr zeitgemäß so oder war jemals wahrscheinlich nie zeitgemäß irgendwie.
Da habe ich ja wirklich kopfschüttelnd davor gestanden. Das ist vor einem Jahr oder sowas, die kam nochmal diese Diskussion auf Branding Marke und wo wie Mittelallokation mehr ins Branding oder mehr in die Performance. Das kann doch kein Entweder-Oder sein. Ja? Mhm. Also das ist total kurz, also nur Performance zu machen, ist ja völlig kurz gesprungen.
Ja. Aber du kannst auch Werbeanzeigen auf Litfaßsäulen zu einem Push-Thema schalten, das alle interessiert, zu einem Pull-Thema schalten, das alle interessiert. Ja? Also
ja. Irgendeine Frage, geht das auch? Du kannst ja auch Pull erzeugen über Push. Also es ja, gibt ja, und da sind total. Wir, da sind wir gerade.
Nächste Frage gewesen.
Ja, okay.
Darauf läuft es ja nicht immer raus, oder? Pull ist doch jetzt irgendwie so Marketing-Chinesisch für, da ist viel Nachfrage da. Und Push ist so Marketing-Chinesisch für, da müssen wir die Leute nerven, penetrieren, bis Nachfrage da ist, oder?
Jetzt nicht immer, oder? Entweder du kannst ein Agenda-Setting machen selber, dass du selber Themen vorantreibst, die vielleicht noch gar keine große Nachfrage haben. Meinetwegen, du prägst selber Begriffe, die noch gar nicht etabliert sind und positionierst dich dann als First Mover irgendwie.
Genau, und dann rankst du auch gleich
cool. Und dann rankst du gleich cool, weil dann sich, wenn dann die Nachfrage entsteht, rankst du halt gleich cool. Ja, ja. Oder du willst dich halt einfach aus Imagegründen für dieses Thema positionieren, was aber eben keine Nachfrage hat, aber für dich besonders als Unternehmen besonders wichtig ist trotzdem.
Ein anderes Beispiel auch noch, was mir gerade eingefallen ist, ein regionales Unternehmen. Wir haben ja in vielen Bereichen haben wir ja entweder Gebietsschutz oder regionale Anbieter von großen Themen. Ja, also Versorger zum Beispiel, ja. Du kannst jetzt von, wie heißt ein großer Stromanbieter in Hannover, Olaf? Du weißt nicht,
du meinst E.ON.
E.ON, ja gut, der ist jetzt in ganz Deutschland.
Enercity.
Ja, sowas. Können wir jetzt von denen gar keinen Strom beziehen hier in Rhein-Main-Gebiet? Ja? So, aber wenn die, was machen die jetzt, wenn die sagen, ja, aber wir wollen aber auch, wir haben hier Riesenthemen, Elektromobilität und Leitungen ziehen, was weiß ich, und Wasserkraft irgendwie und wir bieten Sachen an, was machen die? Photovoltaik, Solarzellen aufs Dach, sind wir ein Riesenanbieter. Wir wollen gefunden werden. Und dann guckst du und dann machen wir eine Analyse, Riesensuchvolumina, sowas. Aber aus Deutschland. Ja? Aber die sitzen
großes in Hannover. Großes Thema. Ich hatte letztens, das ist ein großes Problem, regional aktive Unternehmen, die Content-Marketing machen wollen. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil die kommen dann immer an, ja, Content, wir wollen mehr Content, wir wollen uns für die und die Themen positionieren, aber du schießt da halt mit Kanonen auf Spatzen, weil du natürlich auf hochvolumigen Begriffen und Themen natürlich auch dementsprechend Konkurrenz deutschlandweit hast und dich da mit einer Konkurrenz messen müsst, eventuell, die gar eigentlich am Markt gar nicht deine Konkurrenz ist, weil sie halt ein Reh. Und das ist ein riesiges, und das zu verstehen, das ist auch nochmal eine große Aufgabe, das Unternehmen nahezubringen, gerade diese regional aktiv sind, dass das mit Content Marketing nicht so eine einfache Sache ist, wenn man nur in regionalen Räumen aktiv ist.
Außer, Stefan, ihr habt doch Edeka als Kunden regional, oder?
Ja, Edeka Südwest ist unser Kunde.
Mhm. Südwest, das ist ja fast, ist ja eigentlich regional. Aber den macht
es sich, wenn... 5 Regionen, glaube ich, in Deutschland.
Okay, aber den macht es nicht, wenn jemand in Ost von Südwest-Kampagne was mitkriegt und deswegen Deswegen ist da der Strahlverlust.
Nein, das ist, wir machen ganz wenig Pull für Edeka. Ah. Also das ist einer der Gründe. Ja, das ist ein generisches Thema und das ist ja ein Multimarkt, ist ein Händler. Ja, also da, das ist genau so eine Lage, die muss man sich sehr genau angucken. Ja, also auch da fließt ganz viel rein. Du hast das Thema Regionalität, du hast das Thema Nachhaltigkeit, ja, in vielen Dimensionen, dass das alles eben sehr notwendig macht, sich das genau anzugucken, ja. Und im Ergebnis kommt dabei raus, dass man relativ wenig im Pull-Bereich macht, ja. Und was diese Regionalität, das ist ja, wenn ich mal zugespitzt, ja, ist das so, wenn du nimmst dir irgendwie einen regionalen Anbieter, der muss sich messen im Netz mit ganz Deutschland, ja, im besten Fall. Hat aber nur selber einen ganz kleinen Ausschnitt des Marktes, kämpft also mit riesigen Waffen für ein winziges Stückchen da irgendwie. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, da ist eine Riesennachfrage da und da kann man auch was machen und sowas, aber der Aufwand ist so groß, da muss man gucken, ob man da nicht lieber Push macht.
Und ne? Für Region und vor allen Dingen Push hat ja den großen Vorteil, dass du dort regionales Targeting betreiben kannst ganz bei den genau. meisten Werbesystemen. Und dann kriegst du diesen, kannst du sehr gezielt, du kannst natürlich da auch mit Content arbeiten, aber nicht, du gehst nicht auf SEO, auf organische Suchmaschinenoptimierung, sondern du nutzt dein Content, um ihn regional auszuspielen und hast gar nicht den Anspruch, deutschlandweit gefunden zu werden dafür. Ne?
Genau, und dann kannst du auch so ein Push-Pull-Ding probieren, weißt du, wenn du das eine Weile machst und dann trotzdem ein bisschen mal SEO im Auge behältst und sagst, ja gut, also wir haben aus der Region trotzdem ein Volumen, was irgendwie okay ist, ja. Mal gucken, was passiert nach einem Jahr oder so. Ja? Wenn man halt
also theoretisch, also wenn eine Firma offen ist dafür, darauf zu reagieren, was sich aus ihrer Nachfrage ergibt, vielleicht wenn sie national ranken und sie kriegen plötzlich Anfragen aus München, obwohl sie in Hannover sitzen, kann daraus natürlich auch plötzlich eine Geschäftsfelderweiterung entstehen, ne? Weil sie wohl denken sich, ey, wir kriegen hier die ganze Zeit Anfragen aus ganz Deutschland und besonders viel aus München, wollen wir da nicht auch aktiv werden, meinetwegen, oder was, weil dadurch da dreht sich das eigentlich um, dass du dir nicht vorher überlegst, wir wollen in München aktiv werden, sondern das eigentlich aufgrund der Nachfrage entsteht, ne, die du durch dein Marketing eventuell erzeugt hast. Ne?
Also gibt's verschiedene Gründe, sich jetzt sofort für alle Leute, die uns zuhören und zuschauen, sich mit Pull und Push mehr zu beschäftigen, oder? Weil ich kann viel Geld verbrennen, wenn ich regionales Unternehmen mit Pull rausbringen will, aber nur ein kleiner Prozentsatz der Leute auf Google ist überhaupt relevant für mich. Und ich kann eventuell auch ganz neue Sachen in meinem Markt entdecken, wenn ich mich damit beschäftige. Ich beschäftige mich einfach nur mit Nachfrage, dann einfach mit Pull. Nach welchen Themen, nach welchen Geschichten suchen, haben die Leute eigentlich schon im Kopf, um die es bei mir geht im Unternehmen? Und was ist Push? Wo müssen wir vielleicht die Kanäle wechseln?
Oder? Ja. Es beginnt nicht beim, und das ist richtig, es beginnt nicht beim Kanal, es beginnt bei deinem Thema. Ist es ein Push- oder Pull-Thema? Wir wollen jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir es hier Channel First irgendwie geht, sondern hier geht es um Topic First, also Thema First, meinetwegen, weil das gibt mir vor, welcher Kanal der richtige ist. Genau. Und nicht, ich muss erst das Thema haben und dann kann ich sagen, welcher Distributionskanal ist der richtige.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einer Analyse, Push-Pull-Analyse, dass dabei rauskommt, dass viele Unternehmen zum Teil einfach noch unpassende Kanäle benutzen für ihre Themen, oder? Oder gibt es das oft in der Wirklichkeit mit euren Kunden, dass ihr denen sagt, Leute, da läuft was in die falsche Richtung bei euch schon seit Jahren? Da verschwendet ihr vielleicht Energie und Geld?
Ich habe die Erfahrung weniger, dass Kunden zu uns kommen, wir gucken uns das an und sagen, ihr habt das bis jetzt alles falsch gemacht, ja. Zum Glück. Bei uns ist eher die Situation, dass wir die Kunden überhaupt erst in diese Welt begleiten. So, das ist häufiger der Fall, ja. Mhm. Und wir dann praktisch die Weichen stellen können. Nur dann musst du halt viel erklären. Ja, das ist diese Phase, wir nennen die dann immer irgendwie Strategieerstellung oder sowas. Das ist, Strategie klingt ja immer so hochtrabend. Das ist ja ganz viel erstmal angucken, was wird überhaupt gebraucht und was wollt ihr anbieten und was wollen überhaupt die Kunden und was ist eure Marke und welche Kanäle kommen in Frage und welche Distributionsarten kommen überhaupt in Frage. Und das geht schon tief rein, dass dem Kunden dann so so zu erklären, dass dann halt am Ende auch eine sinnvolle Allokation von Ressourcen stattfindet, weil viele haben ja doch irgend so ein Bild im Kopf, wie zum Beispiel unser Wettbewerber oder ich kenne einen, der generiert so und so viel Leads nur über seinen Blog und sowas will ich auch. Und jeder hat ja so Bilder im Kopf. Und wenn du nicht so ganz tief drin bist, das ist, hat gar nichts mit dass die das nicht begreifen oder so zu tun, sondern du musst da schon manchmal ganz schön tief reinkommen und dann einen besonderen Blick drauf haben, dass du dir irgendwie die richtigen Fragen stellst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Und das Spannende ist, was du sagst, dass bei euch Kunden anfragen, die ihr da rein begleitet. Bei uns fragen eben Kunden an, die meinen, sie sind schon tiefer drin oder die fragen nämlich konkret, die fragen wegen SEO an oder wegen PPC an. Und da gehe ich in der Erstberatung so vor, dass ich überhaupt erstmal den Kanal nicht beachte, sondern rausgehe aus dem Kanal und sie da so ein bisschen wieder raushebe, um sie dann im Zweifel, wenn ich meine, dass es das Richtige ist, so ein Customer Journey Management Workshop vorzuschieben, um überhaupt erstmal die richtigen Kanäle zu identifizieren, weil sie eventuell mit der Anfrage SEO gar nicht richtig bei uns sind und vielleicht irgendwie ein anderer Kanal der richtige wäre. Mit dem Risiko natürlich, dass wir einen gewissen Kanal nicht bedienen können, weil wir sind ja nicht Full Service, dass wir wirklich alles anbieten. Wir haben ja schon unsere Kernkompetenzen irgendwie. Okay. Aber das ist halt wichtig, ne?
Und in der Customer Journey kommt das dann alles wieder zusammen, zu der wir übrigens 3 Folgen gemacht haben zur Customer Journey.
Sehr gute Folgen.
Wie bitte?
Sehr gute Folgen
waren Danke. Das. Danke. In der Customer Journey fließt das dann wieder zusammen, oder? Ich sehe die Reise des Kunden, so modelliere ich das, so vermute oder so finde ich heraus, wie kommen Kunden in mein Unternehmen, wie werden die vom Studenten bis zum Business-to-Business-Kunden nach 10 Jahren. Und da definiere ich, hier, das ist ein Pull-Thema, das ist ein Push-Thema und so gehe ich
vor. Und das ist ja vielleicht nochmal spannend, vielleicht können wir dazu auch mal rüber switchen, warum Push und Pull in der Customer Journey, da hat der Stefan eine Grafik zu gemacht, parallel ich dazu auch, ohne dass wir voneinander wussten.
Das war auch richtig.
Und es war halt genau zu, Stefan hat bei LinkedIn irgendwie den Beitrag dazu auch geschrieben, LinkedIn-Beitrag mit dieser Grafik drin und hat das da geteilt und ich dachte mir so, interessant, jetzt beschäftigt der sich schon wieder eigentlich mit dem gleichen Thema, mit dem ich mich gerade auch im ein paar Wochen davor, weil ich da unsere Customer Journey Management Workshop-Folien aktualisiert habe, habe ich gerade genau die gleiche Grafik, also mit dem gleichen Inhalt auch gebaut und habe mir dieselben Gedanken gemacht wie er. Und im Endeffekt, vielleicht willst du dann, weil du bist unser Gast heute, ich habe mir ja auch Gedanken, aber vielleicht gibst du dann mal die Gedanken von dir, die ja meinem Gedanken sehr ähnlich waren, mal wieder, welche Rolle Push und Pull in der Customer Journey spielt.
Ich mache mal kurz das Intro so da rein, ja, der Kern meiner Überlegung, weil ich versuche, ich mache die Grafiken ja meistens für mich, ja, als eine eigene Visualisierung, um selber zu verstehen, was ich da mache, ja. Also um das Muster zu erkennen, ja, bildlich gesprochen, ja. Und wir hatten eigentlich festgestellt, dass, oder in der Diskussion dann auch mit den Kollegen festgestellt, die Top of Funnel ist es meistens Push. Also Top of Funnel haben wir mehr Push als Middle of Funnel. Middle of Funnel haben wir mehr Pull. Was auch irgendwie logisch ist, weil das stärker bedarfsweckende Kommunikation ist. Also Middle of Funnel hast du schon eine stärkere Bedarfsdeckung einfach. Da wird irgendwas gesucht. Vielleicht nicht genau dein Thema, ja, also nicht genau jetzt Sneakers oder sowas, sondern man bringt den erst auf die Idee, was ich vorhin mit dem Brot erzählt habe, ja. Aber es gibt schon mal einen gewissen Bedarf, ja. Und deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass ich praktisch Middle of Funnel mehr Pull habe, ist einfach größer. Und dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich Top of Funnel mehr Push habe, ist
das einfach größer. Das sehe ich so, dass dein Gedankenansatz doch ein bisschen anders. Ich sehe das ein bisschen, es ist aber eine ungünstige Konstellation, wie du sie beschreibst, weil wir oben in der oberen Funnelphase natürlich auch der Streuverlust größer ist. Ja. Und ich muss sehr viel Geld investieren, um auf Kosten auch des Streuverlustes, damit unten im Funnel was hängen bleibt. Also ich versuche immer Themen zu identifizieren mit Kunden, die Pull haben, auch wenn sie weiter weg sind, damit wir eben nicht diesen kostspieligen Paid-Einsatz oben im Funnel eingehen müssen. Wenn wir natürlich in der Pre-Awareness-Phase sind, wo gar keine Awareness ist, gibt es auch keinen Pull. Aber wenn wir in der Awareness-Phase sind, dann muss ich Themen identifizieren, die Pull sind, um nicht zu viel Geld da oben zu verbrennen irgendwie.
Ja, also die Sache ist ja, das musst du wahrscheinlich auf einzelne Kunden runterbrechen. Also wir arbeiten, ich kenne euer Funnel, finde ich auch gut. Bei uns gibt es nur Awareness, also Pre-Awareness finde ich auch gut, das zu differenzieren. Wir machen es trotzdem nicht. Das ist für uns im Grunde ein Ding, ja. Und wir haben schon häufig genug dieses Thema, das ist wie so eine Art im Grunde Agenda-Setting. Ja, wo wir das wirklich gegeneinander laufen lassen können, wo wir sagen können, wir können relativ realistische Abschätzungen machen, auf was für Suchvolumina wir da kommen und was wir realistischerweise für Traffic generieren können. Und wenn du dann siehst, was diese Mittel praktisch in PPC investierst, kriegst du im Grunde einen verlässlicheren Traffic. Ja, jetzt kann man immer sagen, das ist aber ein Strohfeuer, ja, weil das ist ja nicht nachhaltig, ja. Aber das kannst du halt, wenn du ein gewisses temporäres Thema hast, ja, wenn du ein Agenda-Setting irgendwie saisonal oder wegen saisonalen Produkten oder wegen einem bestimmten saisonalen Thema, weil das jetzt halt genau aktuell ist, dann kannst du das gut in Kauf nehmen. Ja?
Aber ich habe da eher zum Beispiel, wir hatten das Thema Glossarbeiträge hier, glaube ich, auch schon mal besprochen bei uns. Und Glossarbeiträge sind für mich so ein typisches Pull-Content-Instrument, um Menschen weiter oben im Funnel mit allgemeinen Themen, Definitionen, was ist definitorischen Erklärungen ziemlich früh im Funnel abzuholen und Pull-Mechanismen zu nutzen für wenig Geld, verglichen mit Paid-Einsatz.
So Glossar haben wir
das
auch schon.
Wir haben eine Sendung gemacht, wo wir das verorten. Ich glaube, da ging es eher darum, welcher Content verortet
welcher
wird. Für was? Glossar und so. Da sitze ich auch gerade an einem Premium-Beitrag für, zu dem Thema, nochmal, wo ich das nochmal aufarbeite aus der Sendung und noch mehr. Und ich finde, ein Glossar ist ein gutes Beispiel dafür, weil ein Glossar hat oft sehr viel Pull-Potenzial und ist ein gutes Instrument, um in den oberen Phasen der Customer Journey halt Leute einzufangen, die sich eher mit allgemeinen Fragestellungen zu dem Thema beschäftigen, wie einer Was-ist-Frage oder so.
Also erstmal Glossar unbestritten, ja, glaube ich auch dran. Die Frage ist halt, bin ich nicht bei einem Glossar, lass uns das mal mit dem Thema machen. Also lassen wir mal das Thema, nehmen wir jetzt mal an, der reife Herr von 50 Jahren, die Kinder sind aus dem Haus.
Mit dem kennst du dich aus, ne?
Ich habe immer nur eine Person.
Will seinen Keller einrichten.
der sagt, ich will jetzt Motorrad fahren. Ich habe immer schon, weil ich möchte so was Kerniges. Ja, ich habe da gerade so Marktstudien gelesen, dass die meisten Motorräder werden tatsächlich von 50-Jährigen gekauft. Ja? Also das ist 50-jährige Männer sind der Motorradmarkt. Da fragt mich, weshalb gibt es so viele Naked Bikes und Harley?
Naked
und
Bikes klingt komisch.
Naked Bikes, nein, das ist sexy. Ja?
Da zieht man keine Unterwäsche drauf an.
Das Bike ist naked.
Ach so.
Nee, also nicht so mit.
Ich hatte auch gerade andere Bilder im Kopf.
Naked Biker. Nacktbiken.
Ja. Naked.
Fang keinen Stress an, Guido.
Das schneiden wir raus.
So, und also wie auch immer, ja, da gibt es der informiert, der denkt sich, will ich mit dem Motorrad, wäre was Cooles, und jetzt fange ich an, mich da zu informieren. Ja, was gibt es denn da im Bereich Naked Bikes? Dann habe ich mal aufgeschnappt, Bopper und Chopper, und das gibt, ja, so segmentiert sich dann so auf der Markt. Und dann fange ich an, dann lande ich vielleicht, wenn du das gut machst, in so einem Glossar. Ja, was ist
für was?
Was ist eigentlich ein Bopper? Was ist eigentlich ein Chopper? Yeah. Mm-hmm. Was ist eigentlich ein Naked Bike? Mm-hmm. Was ist eigentlich ein Ape Hanger? Mm-hmm. Was ist eigentlich?
Mm-hmm. Reicht.
So, aber ist das jetzt wirklich? Also da ist doch schon ein Bedarf. Also ich mache das doch eigentlich nicht, weil mich jemand auf die Idee bringt. Hast du schon mal dran gedacht, dir ein Motorrad zu kaufen? Sondern eigentlich bin ich doch schon Ja. Eigentlich will ich doch schon. Eigentlich habe ich doch schon Bilder vom Kopf. Eigentlich habe ich doch schon Schwitzefinger. Eigentlich will ich doch schon.
Naja, aber oft das. Aber das sagt ihr. Jetzt gehen wir natürlich, schweifen wir ein bisschen aus, aber da kann ich eine Antwort drauf geben. Und zwar, du musst natürlich rausfinden, ob es ein Glossar-Content-Thema ist oder nicht oder Glossar-Keyword meinetwegen ist oder nicht. Weil es ist natürlich, wenn wir hier von Bikes sprechen, sprechen wir schon von einem Produkt und nicht von einem Thema.
Vielleicht wollen die alle nur
Produktbilder. Warte. Und Google sagt dir ja ziemlich genau, ob viele Menschen eine definitorische Antwort haben wollen, also eine Frage auf das, was es haben wollen, oder ob sie schon etwas kaufen wollen, sprich, ob viel Angebotsseiten, wo wirklich konkret Motorräder angeboten werden, angezeigt werden oder Bilder angezeigt werden, weil die Leute sehen wollen, wie sieht das Ding eigentlich aus. Das ist ja das Schöne an Google. Google sagt dir ziemlich genau, was bei einem Keyword, die erste Suchergebnisseite, was bei einem Keyword die Leute sehen wollen. Und wenn ich natürlich einen Wikipedia-Eintrag sehe und irgendwelche lauter Contents, die Was ist-Frage beantworten, dann macht ein Glossarbeitrag einfach Sinn. In dem Punkt. Wenn ich da viel Bilder sehe oder viel visuelle Inspiration in die Richtung, dann ist die Suchintention eine andere. Wenn ich da viel Produkteseiten sehe von Shops und von Anbietern, die solche Naked Bikes verkaufen oder Bloppers oder wie das hieß, dann weiß ich, ich bin da in der Customer Journey eigentlich, wenn jemand danach sucht, schon viel weiter unten. Es ist halt, das ist halt das Schöne, dass es da gebe ich dir dann, und das sagt dir diese Frage, die du gerade gestellt hast, wo dieser um die 50 Mann sich gerade befindet, sagt dir eigentlich die erste Google-Suchergebnisseite, wenn er danach sucht.
Außer es ist ein Thema wie vor, ich weiß nicht, wie lang es her ist, vor 7, 8 Jahren oder so, hatte ein Freund von mir LTE, hatte eine Seite dazu gemacht, da war LTE noch nicht da. Und da hättest du schon so einen definitorischen Wiki-Glossar-Artikel machen können zu LTE, wissend, das wird kommen. Das war ganz aber geil. Damals wusste der noch nicht, ob das dann 4G oder LTE heißen wird. Das war so eine
super gut, dass du es ansprichst. So Trendthemen sehen wir immer wieder. Trendthemen, die neu in den Markt schwappen, wo die Leute noch verunsichert sind. Da ist oft Informationscontent auf der ersten Google-Seite. Wenn sich das langsam etabliert in der Gesellschaft, kommen immer mehr Anbieterseiten rein, weil die Leute gar keine Erklärungen mehr haben wollen von der Suchintention, sondern die wissen halt ziemlich genau, dass sie das schon kaufen wollen. Und so, wenn du ein Trendthema hast, wir hatten das bei einem Kunden von einer Menstruationstasse. Dort siehst du, hast du gesehen, dass viele, als das ziemlich neu war, haben Ratgeberthemen gerankt bei Google. Jetzt rutschen immer mehr Anbieterseiten, also Shop-Kategorie-Seiten dazwischen, zwischen die Ratgeberthemen, weil sich die Suchintention über die Zeit halt verändert, je nachdem wie etabliert dieses Thema schon in der Gesellschaft ist.
Da kann man auch viel Traffic verlieren. Wir hatten mal mit unserer, die gibt es nicht mehr, das war eine Seite über Fotografie, ein kleines Online-Magazin, hatten wir über Canon 500 irgendwas D, ist jetzt auch wurscht, hatten wir einen Artikel geschrieben. Die war sozusagen gerade im Begriff, auf den Markt zu kommen. Und wir hatten Amazon Affiliate-Links drin und wir hatten echt, ich glaube, allein zu dieser Kamera irgendwie 1000 Besuche. Oder 700 Besucher. Und diese Seite hatte in Höchstzeiten mal 1000 Besucher am Tag. Das war richtig krass. Und dann kam die Kamera raus und 2 Tage später waren wir weg vom Fenster. Die ganzen Shops waren auf Seite
1. Ja, aber das hat natürlich was damit auch zu tun, dass die Kamera verfügbar war und dass mehr Anbieter-Content dann plötzlich da war.
Ja.
Ihr habt vorher quasi nur gerankt, weil es keinen anderen Content gab, so ungefähr.
Ja, genau. Ja, die hatten ihre Shop-Seiten noch nicht drauf.
Ja.
Aber es ist schon so, dass Google dann erstmal sagt, das ist informationales Suchintent und wenn das Produkt da ist und die
Shop das ist
transaktional.
Das sagt das Nutzerverhalten, ja. Weil sie werden erstmal divers ausspielen und testen. Und wenn
dann klicken sie alle auf den Shop.
Wenn die Leute Ratgeber haben wollen, dann werden sie langsam die SERPs, wenn sie genug Daten sammeln, mit Ratgebern erstmal aufrollen und werden zwischendurch testweise mal wieder eine Shopseite reinschieben und gucken, wie ist denn jetzt, hat sich der Search Intent geändert? Weil jetzt, und das testen sie ja aus, um dann eventuell die Suchintention nochmal neu zu bewerten und dann das wieder neu zu mischen, das Spiel. Ne?
Eigentlich ist doch dann Google für bestehende Themen ein super Instrument, um rauszufinden, wie pullig ist mein Thema, wie pushig ist es.
Ja,
Nämlich lauter Ratgeber, Glossarartikel, wie auch immer, auf der ersten Seite stehen, dann kann ich davon ausgehen, mal abgesehen von Google Suggest, wie viel da angezeigt wird und wie viel Suchvolumen da ist, Kann ich davon ausgehen,
die Art des Content sagt nichts über Pull und Push aus. Das ist schon das Suchvolumen, weil es geht um Nachfrage. Ah, okay. Also es sagt dir nur über die Art des Contents, den du produzieren musst, um für das Keyword zu ranken, um die Suchintention abzufangen.
Damit wir nicht in Spielfilmlänge hier in unserem Video kommen, schlage ich euch mal vor, dass wir zu dieser Checkliste, hatten wir ganz am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt noch hinkriegen, eine Checkliste für alle, die jetzt, ich weiß nicht, was ist jetzt das Bedürfnis von unseren Zuschauern? Also ich frage mich jetzt ganz ehrlich bei unserem Blog-Thema auf wortliga.de, wie sauber trennen wir das oder trennen wir das sauber genug oder ist vielleicht manches von dem, was ich auf meinem Blog habe, ein Push-Thema? Da fallen mir nämlich ein paar Kandidaten ein. Wollen wir so eine Checkliste aufstellen nochmal, wie erkenne ich Push- und Pull-Themen oder was wäre eine sinnvolle Checkliste?
Gerne. Für die Details würde ich dann gerne an den Olaf übergeben. Wir können vielleicht, das braucht jetzt kein Nerd-Talk zu werden, ich würde aber trotzdem gerne später diese Diskussion über diesen Funnel nochmal weiterführen, weil das für mich noch nicht klar war. Du hattest, der Olaf hatte gesagt, im Grunde Glossar ist eigentlich gut Top of Funnel und hat dann argumentiert und ist am Ende bei Middle of Funnel rausgekommen. Ja.
Nee.
Da lässt du uns nicht raus.
Das können wir gerne weiter diskutieren, aber dann hast du mich da nicht richtig verstanden. Wenn ich sehe, da sind wir ja zu diesem Suchintentionsthema auch übergekommen, genau deswegen, wenn Naked Bikes und Bloppers wenn die Leute nicht nach Definition suchen, weil sie schon wissen anscheinend, was es und etwas kaufen wollen, dann befinde ich mich dadurch nicht mehr im Glossarbereich und auch damit nicht mehr im Top of Funnel. Weil das Mindset derjenigen nicht top of funnel ist, der befindet sich, wenn er nach Naked Bike sucht, nicht mehr in der Customer Journey weiter oben, sondern er befindet sich schon im Middle of Funnel und dementsprechend muss ich ihn mit Preference Content eher abholen.
Ja, also dann ist aber dann in dem Beispiel, was ich gewählt habe, ist Glossar praktisch kein Top of Funnel Thema.
Das weiß ich nicht, da muss ich gucken, was muss ich mir erst eingeben bei Google, dann sehe ich das.
Genau, aber weil du gesagt hattest, Glossar ist eigentlich wunderbar Top of Funnel, nur da fehlt mir halt einfach jetzt das Beispiel für. Ich habe jetzt spontan irgendeins gewählt und habe gesagt, da ist es eigentlich kein, also das ist meine Vorstellung davon, wie das Glossar funktioniert, ist selten Top of Funnel.
Guck dir an, für was ich alles mit meinem Glossar ranke. SEO zum Beispiel. Gib mal SEO bei Google ein und auf Platz 2 oder 3 wirst du einen Glossarbeitrag von mir finden. Bei Online-Marketing das Ähnliche. Bei Marketing an sich, PR, das sind alles Glossarbeiträge, die bei mir ranken.
Ja. Und okay, also ja genau. Also das ist dann halt, was ich gemeint hatte, ist halt themenspezifisch. Du musst halt gucken, ist das, wofür du ranken willst, also was auf deine Marke oder auf das, was du anbietest, halt einzahlt. Ist das gewissermaßen glossarfähig?
Ist das glossarfähig und ist das nicht zu weit weg eventuell? Das ist ja immer das Problem. Ja, ist es zu weit weg? Ja. Wie lang ist der Weg von diesem Thema nachher zu meinem eigentlichen Ziel, eine Lead oder einen Verkauf irgendwie zu initiieren?
Ja, oder auch nur, was wir mit dem Nachhaltigkeitsthema hatten. Ja,
ich kann
über den Weizen reden, aber ist das dann weit, vielleicht schon zu weit weg von dem eigentlich?
Wir haben großen Rundumschlag, glaube ich, jetzt gemacht. Wir sind auch zu meinem Lieblingsthema Customer Journey auch wieder gekommen. Ich denke mal abschließend, ich würde gerne nochmal die Checkliste, Pull, Push. Ich glaube, wir haben vieles angesprochen. So eine wirkliche Checkliste gibt es Eigentlich würde ich als erstes zu Google gehen, zum Keyword Planner und gucken, was hat dieses Thema mit dem Keywords, die dazugehören, besteht da eine Nachfrage oder besteht da keine Nachfrage?
Und wenn keine Nachfrage besteht, gibt es vielleicht Themen, wo ich ein bisschen um die Ecke denken kann, wo Nachfrage besteht, wo ich dann Leute zu mir lotsen kann, um dann auf den Herz-Content,
vom Angel-Content
zum Herz-Content. um Svenja erwähnt zu haben.
Du kannst ja auch gelegentlich andersrum gehen. Also du kannst ja auch gelegentlich das Thema so bauen. Also sagst du, wir bauen jetzt einen ordentlichen Search-Magneten und dann fängst du halt so an und suchst dir das Thema darum, was vielleicht gerade passt. Also das meine ich halt auch, das würde ich auch nicht so dogmatisch sehen, immer zu sagen, es gibt zuerst das Thema, ja, und dann, es gibt die Core-Story irgendwie oben, ja, aber man kann dann ja schon mal gucken, bauen wir ein schönes Thema, was gut auf Facebook läuft, und bauen wir ein schönes Thema, was gut als Search-Magnet funktionieren
würde. Ja, auf jeden Fall,
das stimmt. Das geht schon auch mal. Ja,
das
ist jetzt, wenn wir nicht alles so dogmatisch
sehen. Ich muss ja auch dazu sagen, wir haben jetzt immer so getan, als wäre die Core-Story ganz oben, die Kerngeschichte sozusagen meiner Marketingkampagne, wenn man es jetzt mal so nennen will. Drüber steht ja noch, was will mein Kunde eigentlich verkaufen?
Was will der kaufen?
Was will ein Edeka oder wie auch immer, was sind, also,
oder? Ja, logisch. So, logisch.
Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber aus dem ergibt sich ja dann die Geschichte, die Core-Story, die Zielgruppe und so weiter. Und dann ergeben sich, was hängen denn da für Themen zusammen?
Genau, aber da wir ja
Top-of-Funnel-Themen, also Tofu mit Off-Funnel, bräuchte man ein eigenes Glossar für unsere Folgen, glaube ich. Also das ist ein ganz schönes Begriffswirrwarr. Ich finde es krass, da durchzublicken. Ich probiere mal ein bisschen Allgemeinverständlichkeit herzustellen.
Ja, also im Endeffekt denken wir natürlich aus Agentursicht, und was der Kunde verkauft, ist ja festgelegt. Ne? Da haben wir als Agenturen gar nicht oder eigentlich nie was irgendwie mitzureden. Ne? Das steht ja fest, und deswegen ist das ja immer festgesetzt, und deswegen haben wir darüber, glaube ich, auch gar nicht groß gesprochen, weil wir sind halt keine Produktentwickler, zumindest wir nicht in unserer Agentur.
Macht ihr das eigentlich, macht ihr richtig Traffic auf Shops und dann auf dem Shop irgendwie Conversion-Optimierung und so Sachen? Macht ihr
das? Ja, also wir würden gerne seit Jahren gerne mehr da machen und auch besser da drin sein. Aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Also es ist nicht unsere Kern. Wir machen das so nebenher. Wir machen Landingpage-Konzepte auch mit. Aber wir machen auch nutzen mal Rapid-User-Tests. Irgendwie so, aber so richtig Labortests und so und Usability UX-Tests, also mit Labor in einer Laborumgebung, das machen wir nicht. Also wir sind da jetzt keine Spezialagentur für Conversion.
Also kein Labortest. Schmeiß den Text in die Wortliga Textanalyse und du hast alles, was du wissen musst. Also
Nee, da weißt du ja trotzdem nicht, wie Nutzer darauf reagiert.
Aber das Rapid-User-Test, das ist dieses Tool da, wo man das so testen kann, dieser Anbieter, ne?
Ja, genau.
Ist das gut?
Wenn du einen richtigen Labortest machst, professionell, der aber auch das x-fache mehr kostet.
Hotjar zum Beispiel, oder?
Nee, Rapid-User-Test. Du kannst Rapid-User-Test bietet es dir quasi an, dass sie ausgerichtet nach deiner Zielgruppe Leute bestimmte Aufgaben geben, das per Video aufgenommen wird und nachher dir die Videoauswertung zuschicken.
Irgendwie. Okay, ich dachte, Rapid-User-Test wäre eine Bezeichnung für eine Art von Test.
Nee, das ist ein Anbieter halt.
Ja,
okay. Und das ist eine günstige Variante, um diese Labortests halt mal so zumindest im Ansatz mal nachzumachen. Also da gibt es so Unternehmen wie usability.de zum Beispiel, die haben eigene Labore und setzen da Leute und casten natürlich auch viel besser die Leute, die dann da diese Tests durchführen oder diese Aufgaben durchführen. Also nein, also zurück zu der Frage, nein, da sind wir jetzt sehe ich jetzt nicht als unsere Kernkompetenz, haben wir ähnlich wie Webanalyse so nebenher mit Laufen. Also wir kennen uns da mit den Basics aus.
Okay. Haben wir uns das ist immer so die Frage, wie man sich positioniert, ne? Weil das entwickelt sich ja alles immer weiter. Und wir haben dann halt auch mal diese Weichenstellung, sagt, wir machen so Shop, da lassen wir irgendwie die Finger von. Also das ist dann wieder eine Wissenschaft für sich. Das können auch ganz viele ganz toll.
Glaube ich, können wir gerne privat nochmal drüber quatschen. Okay. Ich glaube, es geht jetzt hier so weit weg vom, vielleicht findet Gidon mal die Schlussworte.
Ich wollte gerade fragen, also unsere Funnel-Diskussion haben wir irgendwie befriedet oder haben wir zufriedenstellend den Haken dran gemacht?
Vielleicht machen wir nochmal eine Extra-Sendung dazu,
um das auszudiskutieren.
Weil es geht auch zu weit vom Thema weg jetzt.
Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, mehr Reflexion bei den Pull- und Push- oder überhaupt mal die Frage mehr aufwerfen, ist es gerade Pull-Thema oder ein Push-Thema, woran ich bin? Und einfach da, also das habe ich jetzt für mich mitgenommen, da werde ich in Zukunft mehr reflektieren, wenn ich Themen mir überlege, wenn wir Sachen veröffentlichen, wenn wir rausgehen vielleicht auch.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen, ich mache ja ab und zu so Gastbeiträge für mich selber, wo ich Gastbeiträge Redaktionen anbiete, als Gidon Wagner hier verständlich texten, bla bla. Auch da werde ich, glaube ich, öfters jetzt schon, mache ich da jetzt ein Push-Thema auf oder interessiert, also so einfach das ein bisschen mehr reflektieren. Ich glaube, das ist das Beste, was man auch den Zuhörern jetzt raten kann an der Stelle.
Es ist ja ein ganz einfaches Prinzip. Es ist ganz schnell entschieden eigentlich und es ist einfach, glaube ich, gut, ein schneller, einfacher Test, der einem einen Riesenschritt voranbringt, einfach in der ganzen strategischen Abwicklung. Ne?
einfach Keyword-Planner aufmachen und schauen, was ist da an Suchvolumen da. Oder auch mal, klar, wenn man jetzt Feedback von der Zielgruppe kriegt, immer wieder dasselbe, hey, könnt ihr nicht das machen? Und fünfmal am Tag fragen dich deine Kunden, ob ihr das nicht machen könnt. Dann ist das offenbar auch ein Pull-Thema, weil die wollen ja.
Ja, definitiv, weil du hast gerade bei den nischigen B2B-Themen, gibt dir der Keyword-Planner auch keine Antwort. Ne? Also das ist halt, das Schönste ist natürlich immer, das Feedback direkt von potenziellen Kunden und bestehenden Kunden sich natürlich einzeln und basierend darauf eine Nachfrage festzustellen, ne? Um dann zu entscheiden. Stefan, willst du vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, du warst das zweite Mal Gast hier, bist Sponsor, unser erster, Dankeschön dafür nochmal, vielleicht einfach nochmal ein paar Worte als Abschluss an unsere Content-Kompass-Hörer richten. Wenn du willst.
Kannst auch was über deinen Keller noch erzählen. Ich will gerne wissen, was da hinten in den Kisten drin ist. Ich will die ganze Nacht suchen nach irgendwelchen Schätzen oder alten Luftgewehren oder irgendwie sowas. Ja,
das hat ja, diese Unaufgeräumtheit hat damit zu tun, dass wir hier erst kürzlich eingezogen sind, weil wir jetzt diesen Standort in Eschborn hier, das ist 7 Kilometer von hier zum Fliegen bringen müssen, da hat er umgezogen und so weiter, und dem geschuldet ist jetzt hier diese Kellerordnung hier.
Also ich wünschte, mein Keller sähe so aus.
Das ist ehrlich.
Ja, bei mir.
Also ich merke, der hat eine gute Tonqualität. Ich könnte hier, dann spare ich mir solche hübschen Dinge da hinten, euch über Fahrradhelme hin. Ja. Was ich gerne sagen würde, ich schätze dieses Format sehr. Ich versuche immer die Folgen, die ich verpasse, versuche ich immer irgendwie nachzuholen. Ja, das hat mir persönlich bringt das was, ja, wir alle nicht allwissend, und ich komme, wie gesagt, stark von Marke und von PR und von Journalismus, und dieses ganze Thema Performance, SEO, da habe ich gute Leute im Unternehmen, aber auch, dass ich das selber verstehe, da habt ihr ziemlichen Anteil dran. Und ich glaube, super. Wir alle haben eine Aufgabe, und das ist das Verständnis für das, was wir hier tun, die Art zu denken, die ist in unserer Community und bei allen, die bei euch zu Gast waren, ist das alles klar, ja. Das ist dann so Nerd-Talk irgendwie, ja, wenn wir mit denen diskutieren oder auf den Konferenzen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das die jungen Leute jetzt lernen, dass das an den Universitäten, an den Hochschulen gelehrt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass das in die Ausbildung reinläuft und dass die Generation von Marketingleitern, die das jetzt übernimmt, dass die das verstehen, wie diese Zusammenhänge sind, dass die diese Frameworks verstehen und dass man mit denen das in Zukunft richtig drehen kann. Ja?
Und die Besetzung der Marketingleiterfunktion ist wieder ein eigenes Thema für sich.
Ja, aber ich glaube, Stefan, das ist sehr Wahres, weil ich kriege es jetzt von einer Studentin aus meinem Umfeld mit, die auch im SEO kriegen die Vorlesungen. Und das hat, also auf mich wirkt es immer alles sehr oberflächlich, was da so gelernt wird. Online-Journalismus ist das Hauptthema. Und da geht es um SEO, und da sage ich, ja, das habe ich
ja. Ja, aber woran liegt es? Das ist halt
an den Dozenten.
An den Dozenten und an den Lehrplänen natürlich auch.
Ja.
Und an auch zu wenig, nach meiner Meinung, es klingt
Praxis. Jetzt
ein bisschen abgehoben, zu wenig Praxis, ja, und aber auch zu wenig, es ist noch zu viel Durchschnitt da draußen.
Hey, ich habe an einer renommierten privaten Business School unterrichtet, und es war nicht gewollt. Also ich habe dann Vorschläge gemacht, dass wir da stärker Online-Marketing reinbringen, dass wir Strategie reinbringen, dass wir Cross-Medial und Content-Marketing, you name it, aber irgendwas so in die Richtung einbauen in die Marketing-Vorlesung. Ich hatte die Marketing-Vorlesung. Ja. Nee, es müssen die alten Meister halt bleiben. Ist ja vielleicht als Grundlage, irgendwie verstehe ich den Ansatz, aber wir müssen ja trotzdem dahin kommen, dass die dann rausgehen auf den Markt, das verstehen. Und ich glaube, das ist halt, deshalb eure Mission finde ich gut. Also ich glaube, das ist das, woran wir gemeinsam da irgendwie wie arbeiten. Ja,
da kann
das
ist man ein schönes Ziel, das auch noch weiterzubringen, ja, hast du schön gesagt. Ja.
Okay, dann folgt uns bei Spotify.
Daumen hoch bei YouTube.
Daumen hoch bei YouTube und Kommentare, Bewertung schreiben bei iTunes.
Danke, Stefan, fürs dabei sein.
Danke, Stefan.
Nachwuchsbewerber gerne bei Kress und Discher. Wir brauchen das.
Machen wir das.
Super cool. Chef habt ihr, super Chef.
Ich mag den Stefan auch.
Juhu. Ich finde den alle super.
Ja,
super. Also. Wenn ich zu Stefan will, schreibt Olaf.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao. Content Kompass. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.